gibt es Fragen? Herr Köhn, macht den Anfang.
Ich habe relativ viele Fragen, auch unterschiedlicher Themen. Vielleicht fangen wir mal mit den einfachsten Themen an. Restrukturierungskosten. Da kam mal die Zahl, mal die Zahl. Was hat jetzt alleine die Restrukturierung von Reiß und Alema gekostet? Was kommt bei Swisslog dazu? Da war vorhin mal die Rede von 7 bis 10 Millionen. Was sind da für Belastungen, die 2014 zu verkraften waren, und was kommt 2015? Das ist die erste Frage von gefühlt 350.
Kann ich gerne antworten. Das waren 9,1 Millionen bei Reiß. Und wir hatten netto 7, hatte ich gesagt, das ist eben abzüglich des Plusbeitrags von Alema.
Das habe ich nicht verstanden.
Also minus 9 von Reiß und plus 2 von Alema.
Achso, Sie hatten bei Alema positive.
Genau.
Ja. Okay. Und Swisslog, wie sieht das jetzt aus dann?
Swisslog haben wir natürlich zunächst auch Kosten, um die Swisslog auf zum einen den Squeeze-Out zu machen, von der Börse zu nehmen und an unsere IT-Systeme anzudocken. Diese ganzen Kosten, die fallen zunächst an, und wir haben gesagt, unsere operative Marge abzüglich oder inklusive dieser Kosten wird bei Swisslog ungefähr 2,5% EBIT-Marge für dieses Jahr.
Das sind die drin?
Das sind die drin, genau. Das
nach also Sie sind schon runtergerechnet. Sie hatten ja vorhin 2,5-3%
Aber inklusive genau. Das sind die schon drin, diese Integrationskosten. Ja,
Das heißt also, ohne Swisslog besser. Deutlich unterdurchschnittliche EBIT-Marge
auch
wird noch einmal sein. Also da kommt dann der Schub im nächsten Jahr. Oder?
Das ist die Idee.
Okay. Okay.
In 2014 hatte Swisslog 2,2% EBIT-Marge.
2,2%?
Ja. Auch nach Einmalkosten, aber das waren 2,2, das waren vor Einmalkosten 2,2.
Muss man nur erklären, das Swisslog-Themen, die wollen wir jetzt nicht kommentieren, aber da gab es nicht auch Einmalkosten aufgrund der Akquisition von, glaube ich, 4 oder 5 Millionen. Das müssen wir dann vielleicht mal gesondert Ihnen dann zeigen.
Darf ich dazu auch noch zu Swisslog fragen? Ist es dann eher Integration, die Kosten macht, oder ist eine klassische Restrukturierung, dass Sie irgendwas neu aufstellen, dass Sie Mitarbeiter loswerden müssen, an anderer Stelle Sie gerne aufbauen wollen, ist sowas denn auch im Gange?
Also ich würde sagen, es gibt beide Themen, Frau Weisinger. Ich meine, das eine Thema ist sicher, Sie haben schon gesehen, es gab ja schon Managementwechsel. Es gibt hier der Christian Bauer von der KUKA, der bei Reiß war und der seit 2009 in der KUKA oder um die KUKA drin tätig ist, ist jetzt COO, also Chief Operation Officer bei Swisslog. Wir haben einen neuen CEO für Warehouse Distribution gewinnen können. Der kommt von der Siemens LAS, der in dem Bereich hier Logistik Warehouse managt. Und natürlich wird es hier weitere Themen geben, nur das sind keine Riesenthemen. Und Restrukturierung heißt, wir wollen effizienter werden, wollen besser werden, weil wir mit 2,5% oder 2,2% nicht zufrieden sind. Heißt das Restructuring, jetzt in dem Sinne der Motivation der Menschen, sagen wir, das ist ein Effizienzprogramm, wir wollen organisch auf 5 kommen, mit der KUKA auf 5 plus, also bei 7 irgendwie. Ich nenne es Effizienzprogramm, und um damit hier letztlich auch die Motivation zu erhalten. Und das wird sein, Menschen als auch Systeme.
Ja, ich hätte dann noch Fragen zu dem langfristigen oder mittelfristigen Strategieprogramm. Im Moment haben Sie ja schon mal den Sprung erreicht, dass Sie 50-50 haben in der Umsatzverteilung. Also die Abhängigkeit zur Autoindustrie deutlich vermindert. In Ihrer Vision, die Sie uns hier präsentiert haben, wo wird denn dann tatsächlich 2020 das Verhältnis sein? Das müsste ja, habe ich so bei Ihnen rausgehört, dann deutlich zugunsten der General Industry sein. Das ist da angestrebt. Das haben Sie da mit Ihren Aktionären abgesprochen.
Also mit den Aktionären ist ja noch nicht. Das ist ja unsere Strategie vom Vorstand. Und,
also Sie sagten mit dem Aufsichtsrat
abgesprochen. Wir haben das Backing vom Aufsichtsrat und Mitarbeitern, dass wir die Ziele auch sagen können, dass wir die Ziele an den Zielen arbeiten können. Also wir haben eine langfristige Perspektive. Ich würde sagen, das ist ein Thema, da würde ich gerne auf die einzelnen Bereiche runtergehen, weil wenn Sie heute schauen, wir haben eine Robotik, die hat heute 800 Millionen. Wir haben in der Robotik ungefähr eine Gleichverteilung zwischen der Industrie, General Industry und der Automotive-Seite, also inklusive Service, ungefähr 50-50, 40-40-20. Und wenn ich so schnell bin, bitte dann sagen Sie Stopp. Wir sehen, dass der Automotive-Bereich in den nächsten Jahren um 5% wächst, 5 bis etwas mehr. Und der General Industry-Bereich wird über 10% wachsen. Also ist da die Annahme, dass der Bereich später über 60% müssen wir GI haben in der Robotik. Mit einer entsprechend höheren Marge. Da müssen wir hinkommen. So, jetzt bin ich im Bereich des Robotik. Bin ich im Bereich Systems, habe ich heute bei diesen 1,2, 1,3 Milliarden ungefähr 80% Automotive, 20% Aerospace. Hier würde ich auch sagen, Aerospace muss verdoppelt werden, 150 auf 300. Und das Automotive-Bereich wird eher stabiler bleiben mit 5%. Also vielleicht von einem 80-20 auf ein 75-25. Ne? Ich komme darauf hinaus, dass wir natürlich, wir werden was in Richtung gehen von 60-40. Die Frage ist, wie weit wir, ich will mich ja nicht aus dem Fenster, also da müssen wir noch, glaube ich, auch mehr Details Ihnen sagen. In der Reise werden wir einen Anteil haben von, ich denke mal, 50-50. Versuchen, da müssen wir gucken, dass das GI, immer die Frage, wie definiere ich das? Tier 1 ist für mich dann doch Automotive nah, da müssen wir gucken, wie wir es definieren. Und bei Swisslog ist natürlich, sag mal, heute 100% Non-Automotive und da werden wir vielleicht was hinkriegen, dass wir 80% und vielleicht 20% Automotive haben. Also im Großen und Ganzen muss das Teil, das Verhältnis rund Richtung 60-40 also, gehen.
Ich habe Sie doch eigentlich richtig verstanden, 80%, also Systems, 80% Automotive. Im Moment Aerospace und dieser Bereich Aerospace wird ja dann deutlich erweitert durch genau. Die anderen Branchen, genau. Wie Sie vorhin erwähnt haben. Ne? Mhm. Also da muss ja dann wesentlich mehr sein. Also kann man sagen, auch so Richtung 60,
40, ich glaube, oder ist das zu gewagt? Das ist zu gewagt, weil wir wollen Automotive ja auch weiter wachsen. Und ja. Wir sehen Automotive, wenn Sie schauen, das Thema LBR, das Thema Demografie im Automotive, wir sehen Automotive in den nächsten Jahren eigentlich nach wie vor eine stabile und positive Nachfrage. Und von daher ist unsere Erwartung auch, wie das Jahr begonnen hat und die Diskussionen, die wir haben, die Programme, die wir sehen, sei es der Audi mit 24 Milliarden, sei es Ford global. Und wir sehen, dass unsere globale Struktur, wir sind globaler geworden, uns auch hilft, dass viele große Firmen Partner haben global. Wir können dieselbe Anlage in USA, Europa und China bauen mit der gleichen Qualität, mit den gleichen Vorgaben, wenn das PLM noch fertig ist, noch viel schneller. Und ich glaube, da haben wir aufgrund des Wachstums heute eine andere Position, eine gute Position, dass wir da mehr Partner sind und nicht nur für Teilbereiche zu liefern.
Jetzt hätte ich noch eher einen unangenehmen Themenkomplex. Einmal, der Aufsichtsrat wird sich ja gravierend ändern müssen. Ich weiß nicht, ich vermute mal, Herr Minning ist noch drin, aber da wird ja was passieren. Wer wird da dann der Aufsichtsratsvorsitzende, beziehungsweise wer kommt von Ford rein? Ich weiß nicht, ob Herr Loh schon jemand drin hatte. Ich habe das nicht mehr so auf der Rolle, ob da irgendwie unterjährig was gemacht worden ist. Aber der Aufsichtsrat muss sich ja komplett neu positionieren. Ich vermute mal, Walter Pratt wird dann rausgehen, wenn er nicht schon draußen ist. Weiß ich auch nicht, was da die aktuelle Entwicklung ist.
Also wenn irgendwas aktueller, würden Sie es ja wissen. Weil dann
ja,
würden
aber
es
ja ich habe nicht das bei der
Ich möchte es so beantworten. Natürlich, wir haben zwei neue Großaktionäre. Wir haben die Voigt-Familie und wir haben den Herrn Loh, der über Stocktem investiert sind. Zwei deutsche große Mittelständler, größer als Grenzenbach, von daher auch mit einem sehr globalen Reach. Voigt mit 4,5 Milliarden Umsatz und Loh mit 2,5, 3 Milliarden Umsatz. Also hier beide auch Partner, die wir lange kennen. Und natürlich ist es richtig, weil sie wollen entsprechend vertreten sein im Aufsichtsrat. Und die Einladung zur Hauptversammlung geht raus spätestens Mitte April, Mitte, Ende April. Und wir sehen, da gibt es Gespräche im Hintergrund, die werden vertreten sein. Es gibt da Annahmen zu. Natürlich freuen wir uns, wenn Herr Loh und Herr Lina bei uns in den Aufsichtsrat kommen. Das sind dann, ich glaube, es wäre richtig. Und wir sehen es als richtig, dass auch dann die entsprechend vertreten sind. Also erwarten wir, dass beide Vertreter schicken. Und wir wären froh natürlich, wenn das dann auch die Herr Loh und Herr Lienhardt, die beiden CEOs sind. Dazu müssen wir warten, bis dann wirklich die Einladung kommt.
Aber man kann ja davon ausgehen, dass Ford natürlich dann auch den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt.
Ich denke, also das muss man, glaube ich, dann danach sehen. Es gibt da gute Gespräche. Ich glaube, wir hatten den Herrn Voigt direkt oder den Herrn Voigt oder Herrn Lienhardt direkt eingeladen, auch an Weihnachten zu unserer KUKA-Informationsveranstaltung. Und es war sehr gut, dass er sagt, der Weg von KUKA, also unseren Plan, wo wir hinwollen, das sieht er genauso. Und er investiert eigentlich in diese Firma, die diesen Weg nimmt und auch diese nächsten Schritte macht. Und von daher die Strategiethemen, man hätte eine Firma gekauft, mit der er sich beschäftigt hat, also das steht voll dahinter. Aber natürlich mit 25% möchte man schon auch da auf den Aufsichtsratsvorsitzenden Einfluss nehmen, beziehungsweise den stellen. Und da gibt es verschiedene Gespräche. Ich denke, dass Herr Minning da bleibt. Aber das ist letztlich das muss man vorbehalten der Diskussion dann eben nach der Hauptversammlung. Aber bisher ist dann alle Gespräche sehr positiv und im Sinne der KUKA.
Aber eine Frage noch, letztes Jahr ist ja ziemlich viel passiert. Hat das Ganze nicht, wie das abgelaufen ist, ein ziemliches Geschmäckle? Da ist ein Loh zusammen mit Herrn Grenzebach bei Swisslog drin. Dann ist Herr Loh bei KUKA eingestiegen. Und zufälligerweise wird just die Swisslog zu einem offensichtlich guten Preis, um nicht zu sagen über guten Preis, an KUKA verkauft. Und just ist das alles abgeschlossen, ist die Familie Grenzebach raus. Und Herr Loh hat dann anscheinend schön Grenzebach natürlich noch mehr vergolden können. Klar, die sind auch ins Risiko damals gegangen. Aber das ist doch, also gut für ein Drehbuch, finde ich, oder?
Also ich muss sagen, da gab es ja viele Spekulationen, die aber aus meiner Sicht, aus unserer Sicht alle, die sind unbegründet. Also ich kann nur so sagen, der Herr Grenzebach, die Firma Grenzebach ist 2009 angestiegen bei der KUKA. Herr Loh hat schon sehr früh auch in die KUKA investiert und er war schon die ganze Zeit mit unter 3% bei der KUKA vertreten. Also Herr Loh ist ein langfristiger Aktionär bei KUKA. Ich hatte mit ihm auch schon letztlich ganz normale Investorengespräch in den letzten 4-5 Jahren. Also er kennt die KUKA und er ist KUKA nah seit 5 Jahren. Er hat letztes Jahr seinen Anteil bei KUKA aufgestockt. Die Swisslog, das Thema Logistik, Grenzebach hatte Logistikaktivitäten. Logistikaktivitäten, die wir bei der KUKA letztes Jahr vor 2 Jahren noch nicht hatten. Wir haben gesehen bei uns, dass das Thema Logistik zunimmt und deswegen haben wir uns mit dem Thema Logistik intensiver beschäftigt. Und daraus kam auch der Entschluss, das Swisslog zu kaufen. Dass der Grenzebach drin war, Sie wissen, dass Grenzebach einige Aktivitäten hat, wo wir auch dann zusammenarbeiten, aber es ist alles lega artis und alles auch arms längs. Und Loh hat einfach dem Investment-Pattern von Grenzebach gefolgt. Der Grenzebach ist eingestiegen, er dachte, bei KUKA war er richtig, dann gehe ich auch mit rein. Also es gibt da, ich sehe da keine Verquickung von Themen.
Der hat die Initialzündung für Swisslog gebracht, das wird doch sehr welcher Mini gewesen sein. Und komischerweise kurz, wahrscheinlich ist man auf die Idee gekommen und damit man die Sache mit entsprechendem Werbe unterstützen kann, hat er seinen Buddy Loh noch mit reingenommen bei Swisslog, um die Sache entsprechend in der Basis auch unterstützen zu können, damit das dann rüber transferiert wird zu KUKA.
Nein, das ist, also das, ich glaube, da interpretiert man Sachen rein, die sogar die
ich zähle gar nicht 1 und 1 zu sagen.
Ja, aber wie gesagt, da müssten Sie Herrn Minninger Loh fragen, ich weiß
sagen
schon.
Ja sowieso nichts.
Wir haben uns mit der Swisslog schon lange beschäftigt, schon viele Jahre uns die angesehen und auf das Thema Logistik gesetzt und haben uns auch verschiedene Varianten überlegt, wie wir die Swisslog an Bord nehmen, wie wir es mit Systems zusammentun und da haben sich Bewertungen über die Jahre verändert, sodass wir dann unseren Case nochmal neu sortieren mussten, aber das Thema, dass wir unser Know-how aus dem Auto in Logistik und Aerospace leveragen wollen und das nahe liegt, diese Bereiche, die noch nicht so automatisiert sind, jetzt auch zu automatisieren und wo der Roboter jetzt mobil wird, das liegt sehr nah aus unserer Sicht. Deswegen ist das für uns schon über die letzten Jahre, ich weiß genau, dass als ich in 2012 in die KUKA kam, haben wir schon direkt am Anfang an diesen Swisslog-Themen schon überlegt, wie wir das machen. Also das ist, denke ich, wirklich eine KUKA-nahe, originäre Logik, dass wir Aerospace und Swisslog als nächste logische Wachstumsfelder für uns sehen.
Stichwort Drehbuch und Kollegen würde ich gerne aufgreifen. Was mich hier am meisten fasziniert, ist die Idee, dass Roboter Roboter bauen. Könnten Sie das näher erläutern? Gibt es das heute schon oder kommt das jetzt durch die guten kleinen Roboter, die Sie haben, die Sie da auch einsetzen können? Und was sind da die Zielmargen? Und welche Auswirkungen hat das auf die Beschäftigten in der Produktion? Und daran angeschlossen die Frage Shared Service, altes Thema, auch bei KUKA immer wieder, Systems Robotics. Das wollen Sie jetzt intensiver angehen, haben Sie heute gesagt. ERP hoch 2 heißt dieses System. Was heißt das denn für die Beschäftigten? Führt diese Effizienzsteigerung unter Umständen auch zu einem Arbeitsplatzabbau?
Ich fange mal mit den Roboterbau und Roboter. Als Automatisierung haben wir den Anspruch, dass wir unsere eigene Produktion, die Sie kennen, natürlich auch weiter automatisieren wollen und hier auch zeigen wollen, was für Möglichkeiten hat man mit der Automatisierung. Und wir laden Sie herzlich ein, wenn die Produktion dann läuft, die Sie gerade eben aufbauen, dass wir vielleicht Ende dritten Quartals mal einen Rundgang machen und dann auch die Kollegen einladen. Es geht darum, dass verschiedenste Robotergrößen, angefangen von dass der Titan, also unser größter 1,3 Tonnen Roboter, die Achse 1 und die Schwingen letztlich auf dem Produktions auf dem Wege draufhebt und dann der LBA zum Beispiel bei der Handmontage tätig ist. Also verschiedenste Robotertypen arbeiten daran, bestimmte Teilaspekte zu integrieren. Wir haben eine Linie, also da gibt es dann 13, 14 Takte und entsprechend bei manchen Takten ist der Roboter drin, bei anderen ist es manuell. Und was auch reinkommt, ist das Thema Mobilität, dass letztlich hier auch mobile Roboter bestimmte Waren an die Linie bringen sollen. Und was wir haben natürlich, wir wollen weiter wachsen. Wir glauben, dass wir in den nächsten Jahren von 20.000 Roboter heute noch weiter gehen wollen. Wir haben ja heute Kapazitäten von 25.000 in Deutschland und von 5 bis 10 in China und sehen, dass das Thema Robotik weiter wächst. Also wollen wir hier nach vorne flexibler werden, nicht zulasten Arbeitskräften, sondern zugunsten des Standortes. Und für uns ist ganz klare Aushänge und auch hier unsere Möglichkeiten der Automatisierung unseren Kunden zu zeigen.
Shared Service, kann ich gerne kurz was zu sagen. Wir haben schon Shared Services, aber solange wir eben nicht ein System haben im Backoffice-Bereich, sondern mehrere in verschiedenen Standorten und Ländern, dann können wir bestimmte transaktionsbezogene Aufgabentätigkeiten nicht nur bis zu einem bestimmten Grad bündeln. Und die weiter zu bündeln, das macht viel Sinn. Aber wenn wir dann in 2020 schauen und sehen, die KUKA ist 4 bis 4,5 Milliarden groß, dann mache ich mir um Arbeitsplätze keine Sorgen. Dann haben wir, denke ich, dann auch bis dahin mehr als genug zu tun.
Also diese Verstärkung des Shared Service-Gedanken führt nicht zu einem Abbau von Arbeitsplätzen in bestimmten Abteilungen?
Es werden bestimmt Sachen umgruppiert an Arbeitsschwerpunkten, so dass beispielsweise die CFOs sich eher auf Controlling und dem Business als Partner zu unterstützen beschäftigen sollen und dann diese transaktionsbezogenen Aufgaben in anderen Bereichen gebündelt werden. Natürlich werden Aufgabenprofile sich dadurch verändern, aber wir brauchen trotzdem, um das Wachstum zu stemmen, in allen Bereichen mehr Leute als heute.
Sehen Sie Herrn Voigt als Großaktionär, auch als Abwehrstrategie, wenn das Thema Industrie 4.0 stärker an Dynamik gewinnen sollte, um sich gegenüber Siemens abzugrenzen? Oder eine Übernahme von Siemens, das ist ja immer wieder im Gespräch und es könnte ja sein, dass der Konzern, wenn das Thema ein großes wird, doch darüber nachdenkt, sind Sie damit Voigt besser aufgestellt als ohne den Großaktionär?
Ich meine, das Thema 4.0 ist ein großes Thema. Wir gucken, dass wir Industrie 4.0 auch umsetzen können. Deswegen war mein Thema, wo sind die Use Cases, wie können wir dem Kunden helfen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wo Kosten, Qualität, Effizienz, Geschwindigkeit, wie kann man dem Kunden das beibringen oder nicht beibringen, wie kann man das rüberbringen? Und da sind wir schon natürlich über unsere Vertriebsmannschaften nah beim Kunden und können da auch Vorteile generieren. Siemens ist ja dann eher ein Backbone, wie kann ich dann Big Data verarbeiten? Und was ja auch interessant war, dass die Kanzlerin kam zu Siemens und zu uns, um 4.0 zu diskutieren, da sieht man schon, dass hier auch verschiedene Ansätze natürlich in der Welt sind. Was wir schaffen müssen, ist, dass wir als mittelgroße Spieler natürlich unsere Rolle hier finden, dass wir natürlich keinen riesen Backbone aufbauen können, weil das sind Sachen, das können andere besser. Also wenn ich sage, die Datenautobahn, müssen wir gucken, dass wir in Kommissionen und in Gremien gucken, dass das Thema Kommunikation Standard für uns verlässlich, dass wir investieren können, müssen wir schauen, dass wir Produkte innovativ hinbekommen und das ist das Thema Datensicherheit. Also wie werden Daten genutzt? Daten gehören erstmal dem Kunden, dass wir hier mit dafür werben, dass das dem entspricht, wo Deutschland eigentlich führend ist, dass man hier keinen Datensammelwut hat, sondern wirklich ein Datenmanagement hat und eine sogenannte Datentrust hat. Und ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir als Kleinere, da haben wir sicher ein bisschen Nachteile gegenüber Großen, wie können wir es hinkriegen, dass das Thema 4.0 sicher wird, sicher für uns und sicher für die Kunden. Ich sehe die KUKA als hochinteressant, nicht nur für Siemens, aber unsere Aufgabe ist, das Geschäft operativ zu führen. Wir sind froh, dass wir mit Voigt und Loh, und Herr Lienhardt und Herr Loh sind beide auch natürlich von 4.0, das war einer der Gründe zu investieren, denn man kann nie Sachen ausschließen, aber ich bin froh, dass wir die haben. Wir sind beides Mittelständler, sie haben sich beide committed zur KUKA langfristig. Also von daher gibt es da viele Spekulationen, aber die Spekulationen hatten wir vor 5 Jahren gehabt, die werden wir wahrscheinlich in 5 Jahren auch haben. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir 2 stabile Aktionäre aus Deutschland haben, weil es gibt viele Anfragen. Das Thema mittelgroßer Robotik-Automatisierer ist nicht nur in Deutschland interessant, ist auch in China interessant und in Amerika.
Und wird sich diese Kooperation, also durch Voith als Großaktionär, wird sich das auch, sagen wir, dem Geschäft von Voith äußern, dass man auch im operativen Geschäft Kooperationen sieht, dadurch, dass Voith Großaktionär bei Kuka ist?
Ich meine, Voith hat heute 25%, ja. Und damit sind sie die größten Aktionäre. Voith hat andere Geschäfte, das ist der Bereich Wasser, der Bereich Papier, der Bereich Turbomaschinen und der Servicebereich, der, glaube ich, jetzt nach den letzten Meldungen jetzt verkauft werden soll. Und wir können sicher in bestimmten Bereichen zusammenarbeiten, wenn ich gucke, also wie können
zum Beispiel bei Software,
oder wie können Papiermaschinen automatisiert werden, was für Möglichkeiten gibt es da, aber das wären dann ganz normale Beziehungen, die wir auch zu Loh haben, die wir auch zur Grenze beraten. Also wenn der Loh seinen Schaltschrank automatisiert, sind auch Kuka-Roboter drin. Also da gibt es überall, das gibt ja bestehende Kundenverbindungen und die werden weiter bearbeitet werden. Und da sind wir ganz normal, als Aktionär darf man auch Geschäfte machen, muss halt ein bisschen genauer hinschauen und soll Geschäfte machen. Und wir sehen hier Möglichkeiten, sicher deren Geschäfte zu automatisieren, da zu helfen. Aber letztlich Kuka als Firma ist schon letztlich bei denen ein viertes Standbein oder auch eine bewusste Investition in 4.0.
Der Herr Vogler hatte noch eine Frage.
Ja, wie sieht es denn mit weiteren Übernahmen aus, um diese Wachstumsziele 2020 zu erreichen?
Also die Ziele 2020 haben keine Akquisitionen in der, das heißt, es ist rein organisches Wachstum im Bereich Robotik, im Bereich Anlagenbau, in der Logistik und in dem Zellengeschäft. Das ist ohne Akquisition.
Und denken Sie trotzdem drüber nach?
Ich glaube, natürlich denken wir immer. Es gibt derzeit keine Akquisitionen, die wir hier verkünden. Sollten oder müssen. Wir haben immer kleinere Themen, die wir uns anschauen und natürlich prüfen wir, wie können wir unser Portfolio, unsere Automatisierung weiter ausbauen. Dazu gibt es aber derzeit keine großen Sachen.
Frau Nördinger.
Jetzt habe ich meine Frage. Sie haben ja den Stefan Lamper als CEO von Kuka Robotics für Kuka Robotics.
Ja.
Der kommt ja von ABB und ABB ist ja schon lange im baut er schon ewig an dem Yumi-Roboter, der für die Elektronikindustrie fokussiert ist.
Mhm.
Und jetzt Elektronikmontage. Jetzt haben Sie erzählt, Sie haben vor, kleinere Roboter mit kleineren Traglasten. Und hat das irgendeinen Zusammenhang? Und in China wollen Sie auch wachsen, wo natürlich viel Elektronikmontage.
Also das
klingt mir jetzt nach einer logischen Richtung irgendwie.
dann kam es an. Da haben wir es entsprechend richtig dargestellt. Also die Kuka möchte ja seit Jahren stärker in den Bereich Channel Industry wachsen. Im Bereich Channel Industry ist also Outdoor-Geschäft, das Nicht-Outdoor-Geschäft. Und hier ist ein großer Wachstumsmarkt, ist der Bereich 3C, also das Bauen, Assembly von Mobilfonen.
Ja.
Und hier hat der Kollege Lamper hat da Erfahrung, hat auch ein Marktverständnis.
Genau.
Und deswegen soll er auch helfen hier auf der Marktseite. Er ist nicht Entwickler, also der Yumi kommt nicht von ihm. Er ist also
ja,
eher,
das ist schon klar, aber er weiß natürlich viel.
Er ist Vertriebler und er kennt die Anforderungen des Marktes und er soll helfen, hier in bestimmten Märkten, wo die Kuka noch besser werden kann, uns zu helfen.
Wollen Sie dann da quasi ABB jetzt Geschäft wegnehmen?
Ich glaube, es gibt hier vier Wettbewerber am Markt. Das ist die Kuka, das sind zwei Japaner, Fanuc und Yaskawa und ABB. Und natürlich kämpfen wir um Kunden gegen ABB, gegen Fanuc, gegen Yaskawa. Und wir wollen weiter Marktanteil steigern und von daher... Natürlich wollen wir Marktanteile gewinnen, aber es muss nicht immer zu Lasten der anderen. Und das ist, glaube ich, nicht das Wichtige. Hauptsache, wir kriegen den Anteil.
Und wie sieht es mit Kuka Industries aus? Ist das momentan ein Unterbereich von Systems? Und wie sieht da die Strategie aus? Das soll ja bestimmt mal eigenständig werden, oder?
Ja, kann ich gerne. Ja, Industries soll eigenständig werden. Wir haben deswegen auch einen Teil, diesen zellennahen Teil, in der Systems, den werden wir zusammentun mit Reis, um da auch die Vorteile des von Ihnen schon angesprochenen des Vertriebs, des Flächenvertriebs dann zu nutzen und das dann in eine Gesellschaft Kuka Industries zu überführen. Da sind wir dran in dem Prozess. Im dritten, vierten Quartal werden wir dann die Mitarbeiter in die Kuka Industries alle transferiert haben und die Prozesse aufgesetzt haben und dann eben diesen Bereich Kuka Industries dann auch, die haben jetzt schon Ziele und dann werden wir da eben entsprechend diese Nähe der Zellen und auch des gleichen Vertriebs nutzen und das in eine Einheit bündeln.
Also dann wird es im Laufe des Jahres eigenständig sozusagen.
Ja,
das ist Ziel.
Vielleicht erst Frau Breisinger, aber ich glaube zuerst.
Ja, ich habe auch noch jede Menge offene Fragen auf dem Zettel. Zuerst mal zum Geschäft, wenn die Abschreibungen bei Swisslog jetzt nur in diesem Jahr besonders hoch sind, was heißt das denn für die EBIT-Marge im nächsten Jahr? Und wenn die Marge so weit sinkt, was heißt das dann auch für die Dividende oder möglicherweise für die Ausschüttungsquote? Behält man die Quote bei und schüttet dann einfach mehr aus oder verändert man das? Und noch zum Thema Großaktionäre. Mir ist jetzt nicht ganz klar geworden, ob Sie mit Voith und Loh schon gemeinsame Projekte machen oder ob das nur so erste Ansätze sind. Vielleicht könnten Sie das nochmal schildern. Mhm. Und das Thema langfristige Ankeraktionäre, das haben wir ja seinerzeit bei Grenzebach auch gehört. 6 Jahre finde ich jetzt nicht so ganz arg langfristig. Was haben die denn Ihnen gegenüber geäußert? Wie ist es denn geplant? Oder muss man sich da Gedanken machen, dass wenn die Kasse stimmt, die dann, und wenn es strategisch gerade bei denen reinpasst, die dann auch wieder von Bord gehen oder Wechsel anstehen? Und nochmal zum letzten Jahr bei Swisslog ist mir nicht so ganz klar geworden, warum Sie jetzt doch einen Squeeze-Out machen. Sie hatten ja anfangs gesagt, 2/3 der Anteile reichen Ihnen.
Mache ich die Swisslog, oder? Und fange damit dann an. Swisslog, ja, diese PPA-Abschreibung, das ist nicht Swisslog-spezifisches, sondern jede Akquisition hat diesen Step-Up auf Marktwerte und diese Zusatzabschreibung. Nur bei Swisslog haben wir jetzt, auch eben durch das Geschäft, das Swisslog macht, im größeren Teil im ersten Jahr mit diesen 60 Millionen. Aber die werden die Ausschüttungsquote, und das wird sich deutlich verringern, wie Sie sehen, auf 10. Also wird die Swisslog-Marge sich erhöhen. Auch nächstes Jahr gehen wir davon aus, nächstes Jahr ist dann 2016, dass wir dann entsprechend über 3% sind in der Swisslog-EBIT-Marge vor PPA. Ja, und auf die Ausschüttungsquote hat das keine Auswirkung, weil wir uns da den nachhaltigen Gewinn ansehen, den wir erzielen können im Konzern, und wollen eben auch entsprechend wir haben auf der anderen Seite eben auch den Vorteil, dass wir den High Yield Bond gekündigt haben, und da fallen uns 15 Millionen Zinsaufwand entsprechend weg, die positiv das Ergebnis von 2015 beeinflussen. Also werden wir nicht nur durch die PPA-Abschreibung bedingt entsprechend die Ausschüttungsquote, die Ausschüttung verringern. Da schauen wir schon auf das nachhaltige Entwicklung des Gewinns und sehen uns das an. Es ist ja auch nicht cash-wirksam, wie gesagt, diese Abschreibung. Der Cashflow ist davon nicht beeinflusst. Swisslog macht positiven Cashflow. Und Squeeze-Out vielleicht kurz, oder haben Sie dazu
eine Frage? Was heißt für die Konzern-EBIT-Marge im nächsten Jahr? Wenn es dieses Jahr 3,5%
sind? Ja, dann wird es auf jeden Fall höher sein. Ja,
bisschen genauer.
Wir sind jetzt ja noch in 2015. Ich denke, da sollten wir zuerst sehen, wie sich das Geschäft entwickelt. Aber wenn wir 5,5 haben für dieses Jahr und die Swisslog sich weiterentwickelt positiv, wo wir von ausgehen, die hat auch einen guten Start, dann sollte das nicht geringer sein. Aber zu 2016, denke ich, ist es heute sehr früh, da eine Zahl zu nehmen.
Und noch alleine 50 Millionen Belastung weg, das kommt ja
das nicht. Das ist richtig, das könnte das ja. Aber das können wir, das, genau. Da brauchen Sie ja unsere Hilfe.
Genau,
das wollte ich auch gerade sagen.
Das ist nur Technik, aber ja. Wir wollen ja nicht nur wegen Technik eine neue Zahl sagen, sondern auch schauen, wie das Geschäft sich entwickelt. Und da sind wir optimistisch, dass sich das vernünftig entwickelt. Squeeze-out, ja, wir haben eben so viele, bei dem Preis so viele Aktien angedient bekommen, dass wir dann über 90% waren, und wenn man über 90% Anteile hat, dann hat man die Chance, den Squeeze-out zu machen, und dann macht es natürlich Sinn, den Schritt auch zu gehen, weil wir dann eben die Minderheitsthematik nicht mehr haben. Wir können die Börsennotierung uns sparen und eben entsprechend auch effizienter unsere Themen schneller umsetzen und dabei gleichzeitig Kosten sparen. Deswegen ist das für uns dann nächster logischer Schritt, dann auch den Squeeze-out zu machen.
Ja, vielleicht ergänzen, wir wollen die Swisslog genauso führen wie die anderen Divisionen, wie die Robotik und das Systems, und dafür ist es einfacher, wenn man dann 100% hat, weil dann gibt es entsprechende Möglichkeiten, dass man da auch, also heute gibt es ja Minderheitsaktionäre, die man respektiert, und nach dem Squeeze-Out haben wir 100% Gesellschaft, dann die entsprechenden Durchgriffsmöglichkeiten. Nur ganz kurz zu dem Thema Abschreibung, einfach, das haben wir versucht zu erklären. Ich meine, das EBITDA ist eigentlich eine gute Kennzahl, um die operative Performance auch in 15, 16 anzuschauen, weil das EBITDA ja diese buchhalterischen Anpassungen nicht vornimmt. Natürlich muss man sagen, dieser 60-Millionen-Effekt ist in 15, im nächsten Jahr dann die 10-Millionen-Abzug. Man muss halt gucken, wie ist dann von den 5,5, wo wären dann die Zahl für 2016, die größer sein muss. Nur, ich glaube, da wollen wir heute noch nichts sagen, nur dass wir hier operativ, diese Abschreibung aus PPA ist kein operatives Thema, das ist ein buchhalterisches Thema und operativ ist hier alles genau im Plan. Großaktionär gemeinsame Projekte. Wir hatten mit dem Großaktionär Grenzebach vor 2009 gemeinsame Projekte. Wir haben mit Loh seit Jahren Projekte. Wir haben zum Beispiel bei der Automatisierung von Schaltschränken, bei dem Schaltschrankbau gibt es Automatisierung, also gibt es gemeinsame Projekte. Und wir haben jetzt heute keine großen Projekte mit Voith, aber wir hatten zum Beispiel mit Voith gemeinsame Themen bei dem Voith-Service-Teil. Der Voith kam ja auf Traum. Wir haben die Anlagen gebaut und dann wurde die Anlage übergeben an Kunden, sagen wir Daimler, VW, Audi. Und dann hat Voith das Maintenance gemacht und da gab es auch teilweise Zusammenarbeiten bei dem Übergang und beim Service von Anlagen. Weil der Voith, der kommt letztlich von dem Industrieservice-Teil Hörmann, die sie gekauft hatten und haben dann letztlich die Kunden von der anderen Seite gesehen, aber eher auf dem tiefer Margengeschäft und da gab es schon Berührungspunkte. Also wir kennen, als Gucker ist man in vielen, vielen Firmen drin und von daher haben wir da sicher Kontakte vor der Zeit als Aktionär mit allen. Das gilt für Grenzenbach, wie für Loh, wie für Voith, da wir sehr weit verbreitet sind mit unseren Anlagenprodukten, haben wir da immer Kontakte und die werden wir auch nach dem Ausstieg von Grenzenbach gibt es weiterhin Kontakte und die anderen Kontakte werden sicher auch weiter hier ausgebaut werden. Langfristig Großaktionär Kasse machen ist natürlich, man kann da in die Köpfe nicht reinkommen. Ich finde, Sie haben es richtig gesagt, der Rudolf Grenzenbach ist 2009 eingestiegen in die KUKA, als diese Themen Industrie 4.0 und das Thema Automatisierung noch keiner darüber gesprochen hat und als die KUKA 50 Millionen Verluste machte und wir nicht wussten, wie man das Jahr sichert. Wir haben da alle, viele kennen das, die Zeit noch damals und die gilt es ja im ersten Schritt, die Bankenfinanzierung hinzukriegen und da gab es auch das Commitment, bei Capitale mitzuziehen, weil sonst hätte man da andere Schritte machen müssen und ich glaube, da gilt es von uns, von der Mannschaft, von den Arbeitnehmern, vom Vorstand auch ein Dank an Rudolf Grenzenbach, dass er in der schwierigen Zeit eingestiegen ist und da letztlich an das Thema Automatisierung geglaubt hat. Natürlich, wenn auf einmal dann ein Teil sich so toll entwickelt, muss er sich für selbst überlegen und mit seiner Familie überlegen, wie lange er da drin bleiben möchte. Und die Entscheidung, die kann er nur selbst treffen oder die Familie selbst treffen, die haben wir respektiert. Wir haben ihm trotzdem gedankt für die Zeit und ich glaube, mit Voith und Loh haben wir einen Aktionär, der auch einen Tick größer ist. Also wenn Sie gucken, der Grenzenbach hat 200, 300 Millionen Umsatz, der Voith hat 4,5 Milliarden, der Loh hat auch irgendwas mit 2,5, 3 Milliarden. Also haben wir da größere Aktionäre, die auch, glaube ich, dem globalen Anspruch der KUKA vielleicht besser helfen können, weil sie auch globaler sind. Und von daher gilt es eigentlich eher dem Rudolf Grenzenbach im Namen der Mitarbeiter und uns allen zu danken für sein Commitment in der schweren Zeit und dass er Kasse macht, ist sein gutes Recht. Ja.
Und haben Sie mit Voith und Loh über die Dauer Ihres Engagements gesprochen oder war das schon mal ein Thema, was langfristig bedeutet?
Also, ich glaube, da müssen Sie selbst fragen, weil das kann ich nicht kommentieren. Langfristig heißt für mich einfach, wir können hier eine Planung bis 2020 machen, wir können weiter planen. Die Mitarbeiter am Standort haben Garantie, wir wollen die Firma so weiterführen, wie wir sie führen. Und stehen eigentlich hinter dem Thema Automatisierung und auch den Chancen.
Daran anknüpfen, was die Aktionärsstruktur betrifft. Voith ist ein Unternehmen, was in zwei Bereichen durchaus Probleme hat. Also im Problem Papiermaschinen ist klar, dass man da Probleme hat. Im Bereich Wasser haben sie Probleme. KUKA ist ein Unternehmen, dem es sehr gut geht. Sie bewegen sich auf 4,5 Milliarden Umsatz zu. Voith hat 4,5 Milliarden und hat Schwierigkeiten. Wie passt das zusammen? Ist das wirklich der stabile Ankeraktionär, den man sich gewünscht hat? Und daran anknüpfen die Frage, was ist mit Wiser Pratt, der Kollege hat es angesprochen. Bleibt er an Bord? Er mag ja KUKA sehr gerne. Warum soll er nicht gehen?
Weil er ausgestiegen ist.
Ist er raus?
Er hat jetzt, glaube ich, die letzten Tage hat er auch gemeldet, wieder hat verkauft und wieder 70, 80. Also er hat ein paar verkauft und ich glaube, er ist, wie Sie recht sagen, er ist teilweise ausgestiegen. Er ist noch drin, aber natürlich nicht mehr in dem Anteil, wie er ursprünglich drin war. Und ich glaube, wir haben jetzt so eine Phase gehabt mit der Mannschaft von 2009 bis jetzt 2015. Jetzt gibt es neue Spieler, neue Aktionäre und da muss, glaube ich, der Aufsicht, wie Sie gesagt haben, wird hier auch das Ganze in Ruhe besprochen, da gibt es auch keine Aufregung und wir haben neue, stabile Partner, die ein bisschen Stück größer sind als die bisherigen Partner. Und da wird es einen Wechsel geben, der dann Ende April auch bekannt gemacht wird, wenn die Einladungen rausgehen. Und da gibt es viele gute Gespräche im Hintergrund, die ich aber nicht kommentieren kann und will, sondern das ist einfach planmäßig.
Aber besteht die Gefahr, dass irgendwann KUKA stärker ist als der Großaktionär Voigt?
Also Voigt ist eine Familienfirma, die, ich glaube, die sind ähnlich alt wie wir, also wie die KUKA, 115, 120 Jahre. Die sind über Jahre stabil gewachsen. Wenn die heute in einem Bereich oder zwei Bereichen Probleme haben, ist das erstmal deren Thema, dass sie auch fixen werden. Und die haben die Stabilität und den Power, da habe ich keine Bedenken, dass Voigt hier als stabiler Aktionär bei uns da ist. Und die sind eingestiegen bei uns, weil wir von 2 auf 4 gehen wollen, weil wir das Thema 4.0 treiben können. Und ich glaube, wir müssen beweisen, und wir haben es in den letzten Jahren bewiesen, dass wir KUKA von 900 Millionen jetzt auf 2,8 gewachsen haben, profitabel. Und jetzt geht der nächste Schritt von dann mit Swisslog 2,8 oder 2,1 auf 4,5 Milliarden. Und wir haben im richtigen Zeitpunkt in bestimmte Produkte investiert. Es gibt neue Herausforderungen. Das Thema 4.0 ist für uns eine Riesenchance, aber auch eine Riesenherausforderung, weil das bedeutet auch Investitionen. Was Sie hier sehen, die Produkte, das sind die 70, 80 Millionen, die wir investieren. Und Sie sehen hier die Produkte heute, die Produkte morgen sind ja nur schemenhaft da. Es wird 2 Armroboter geben für Assembly-Funktionen, ähnlich, aber für andere Gewichtsklassen als vielleicht ein Yumi. Es gibt neue Software-Themen und das ist, glaube ich, was auch dann ein Loh und ein Voigt sehen, dass sie Teil von den KUKA sind und das damit prägen können. Und
das sind doch Beteiligungen, das sind ja keine strategischen Investitionen.
25%? 25% ist doch schon.
Ja, aber dann müssen wir uns, die Kollegin hatte ja nach den Synergien zwischen, hier Loh wollen wir nicht reden, 10% ist eine Finanzbeteiligung. Aber wenn wir Voigt haben mit 25%, dann müssen Sie uns aber auch die Fantasie geben, wo tatsächlich Synergien zwischen Voigt und, wenn es eine strategische Beteiligung ist.
Nein, die haben sich strategisch an dem Thema 4.0 beteiligt. Also sie haben, es gibt heute keine, jetzt über die normalen Geschäfte hinaus, arms längs, Automatisierung von irgendwelchen Dingen, gibt es keine darüber hinaus bestehenden Themen. Die sehen KUKA, wie sie ist, als Beteiligung, als strategische Beteiligung, wo sie an diesem 4.0 Trend, Automatisierungstrend teilhaben wollen. Jetzt gibt es keine Diskussion zu Synergien, was kann Voigt und KUKA gemeinsam machen. Es geht um unser Geschäft, das wir hier vorgestellt haben. Daran möchten beide partizipieren als Aktionär.
Ich glaube, der Herr Liebenheim hatte
noch. Ich habe noch 2 kurze Fragen. Zum einen Akquisitionenportfolio. Wo sehen Sie denn noch Lücken? Wo könnten Sie sich noch verstärken? Auf welchen Gebieten? Beziehungsweise wo haben Sie noch Nachholbedarf? Und die zweite Frage, starker Franken. Welche Folgen hat das für die Wettbewerbsfähigkeit von Swisslog?
Ich fange mit der zweiten Frage an. Natürlich, der Schweizer Franken, der starke Franken hat, wie der Peter Mohn Ihnen schon gesagt hat, dass unsere Investition in die Swisslog natürlich über Nacht 15% wertvoller ist. Das heißt, wenn wir sie verkaufen würden, hätten wir 50 Millionen Gewinn gemacht. Das wollen wir natürlich nicht, aber der Schweizer Franken hat da eigentlich unsere Akquisition gut geheißen. Die Swisslog hat heute Geschäft im Ausland oder umgekehrt Geschäft im Inland in der Schweiz von 5%. Das heißt, 95% des Geschäftes ist außerhalb der Schweiz. Und von der Kostenstruktur hat die Swisslog 90% der Kosten außerhalb der Schweiz und 10% in der Schweiz. Das heißt, man hat hier schon einen Impact, aber die in den 2,5% dargestellt sind, von dem stärkeren Franken im Vergleich zu den anderen Währungen. Jetzt zum Portfolio. Wo sehen wir noch weiteres Potenzial oder Möglichkeiten? Unsere Marktanteile sind in Europa sehr gut. Wenn wir Partnerschaften anders überlegen, ist es sicher in Richtung China. Wie können wir da unseren Marktanteil weiter ausbauen? Wie können wir da gegebenenfalls mit Partnern auch stärker wachsen? Und unser Marktanteil in den USA ist in dem Anlagenbau sehr stark. In der Robotik haben wir da auch Potenzial. Also mehr dann regionale Akquisitionen oder auch dann Technologie.
Technologie.
Eine Frage zum Thema Beschäftigung. Sie sagten, Sie wollen vor allem im Bereich IT, China, F&E aufbauen. Was heißt das für Deutschland? Was heißt das für Augsburg, für den Standort?
Ja.
Wie geht es da weiter, bitte?
Ihre Frage haben wir nicht vorbereitet. Wir hatten zum 31.12.14 haben wir am Standort Augsburg 3.126 Mitarbeiter.
3.126.
Danke. Das war im Vergleichjahr vorher, waren das 3040, also 80 Leute mehr. Und wir haben zum 31.12. 348 Leiharbeiter. Und Sie sehen, dass wir sind sehr stark gewachsen mit der Mitarbeiterzahl, aber wie ich schon gesagt habe, wie Peter Mohn sagte, am Standort sind wir sehr, sehr fokussiert gewachsen, insbesondere in F&E. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir unsere Flexibilität, die wir in 2009 und 2010 uns erkämpft haben, weiter bewahren und in bestimmten Bereichen weiter ausbauen. Das ist der Bereich F&E, Entwickler. Wir brauchen für das Thema 4.0, für die Produkte, brauchen wir die Top-Entwickler in Augsburg. Wir investieren ins Entwicklungszentrum und in die ganzen Produktionen natürlich auch, um die besten Leute zu kriegen, um Produkte von morgen zu bauen. Gleichzeitig müssen wir natürlich sehen, wo Märkte sind. Die Kollegin hat erwähnt, das Thema 3C-Produktion ist natürlich ein Thema, was sehr stark in Asien ist. Also muss auch da der Vertrieb und das Produktmanagement einen sehr starken Asien-Fokus haben. Also müssen wir gucken, dass wir da sind, wo die Marktpotenziale sind, aber gleichzeitig auch unsere Entwicklungskompetenz in Augsburg zu stärken.
Gibt es noch weitere Fragen?
Sehen Sie einen Wachstumsimpuls durch den schwachen Euro in diesem Jahr oder gleicht sich das mit dem schwachen Yen der Konkurrenten aus? Also zum Beispiel in den USA.
Der Yen hat keinen großen Einfluss mehr, der hat sich nicht mehr viel bewegt über das letzte Jahr und auch jetzt nicht. Und da haben wir neue Rahmenverträge, hatten wir schon erwähnt, ja abgeschlossen und das hilft uns eher nicht. Der Yen dieses Jahr, der drückt eher auf die Marge. Sonst wird der Dollar uns, wenn er so bleibt, wie er heute steht, bei 1,09, wird er uns im Vorjahresvergleich helfen. Beim Umsatz und auch beim EBIT leicht, beim EBIT nicht so viel, aber beim Umsatz wird er schon 50 Millionen aus dem Wechselkurseffekt kommen. Allerdings haben wir auch aus dem Franken ein Minus und das überkompensiert diesen Druck aus dem Franken.
Gut, wenn das die letzte Frage war, dann hätte ich noch kurz was in eigener Sache. Ich lege eine kurze Pause ein aus mittlerweile sehr offensichtlichen Gründen. Rein zufällig ist heute mein letzter offizieller Arbeitstag. Wir haben ja bei KUKA immer ein Spitzentiming. Und ich habe Ihnen meine Stellvertreterin bis einschließlich August heute mitgebracht, die Kerstin Heinrich. Sie kommt aus dem Investor Relations Bereich bei KUKA, ist, glaube ich, seit 2006 im Unternehmen, kennt sich also sehr gut aus in den verschiedenen Gesellschaften, auch in den Technologien. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass sie Ihnen da eine gute Ansprechpartnerin sein wird. Und Sie haben jetzt beim Kaffee draußen noch Gelegenheit, sie kennenzulernen. Und dann würde ich sagen, ja, der ist das von meiner Seite.
Ja. Vielen Dank und dir gerade natürlich viel Glück und drücken die Daumen. Ne?